haben Sie eigentlich den Film Bad Lieutenant von Abel Ferrara mit Harvey Keitel gekannt?
Den kenne ich bis heute nicht. Da war ein ganz dummer Fehler passiert durch einen der Produzenten. Der hat in Cannes beim Festival den Film angemeldet als Remake des Films von Abel Ferrara, Bad Lieutenant. Und ich habe sofort gesagt, das wird dem Film wie ein schlechter Schatten auf eine kleine Ewigkeit anhängen. Heute ist das eigentlich fast verschwunden. Aber es war eine der Öffentlichkeit gegenüber und den Medien gegenüber eine totale Dummheit. Und ich hatte dann auch sehr, sehr darum gekämpft, dass der Titel nicht Bad Lieutenant ist, sondern Port of Call New Orleans. Dieser eine Produzent, der die Rechte an dem Harvey Keitel und Abel Ferrara Film hatte, der hatte auch die Rechte an dem Titel und der hat davon geträumt, sozusagen eine Serie an Spielfilmen herzustellen. Und zwar Bad Lieutenant in Shanghai, Bad Lieutenant in Long Beach, Bad Lieutenant in Singapur und so weiter. Und Abel Ferrara war damals in Cannes, ich war gar nicht dort, und der hat dann wunderbare Äußerungen vor den Medien gemacht. Er wünscht mir die Hölle und dass wir alle im Fegefeuer schmoren und so. Und der hat da eine ganz blumige, wunderbare Art gehabt. Und ich hatte den Film nie gesehen und dachte mir auch, ich schaue ihn mir jetzt auch nie an. Habe ihn auch bis heute nicht gesehen, mit Vorbedacht. Allerdings habe ich Harvey Keitel getroffen vor ein paar Jahren auf dem Festival in Locarno. Und der wusste, ich bin da und beide wollten wir uns treffen. Ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr richtig an das Treffen selber, an sein Gesicht, seine Stimme, ja. Und wir sind, glaube ich, 3 oder 4 Stunden zusammengesessen und wir haben nur gelacht. Ich kann mich erinnern, dass wir fast nur gelacht haben miteinander. Jeder hatte eine noch wüstere Geschichte, die ganz komisch war. Und ich erinnere mich, dass ich hinterher richtig weh war an meinem Körper vor lauter Lachen. Und das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Mann. Und offensichtlich auch sehr, sehr begabt. Das kann ich aber nicht direkt bestätigen, weil ich noch nie überhaupt einen Film von ihm gesehen habe.
Gut, der andere Film, My Son, My Son, war das eine Geschichte von Ihnen oder war das auch ein Drehbuch, das...
Ja, das ist etwas komplizierter. Die Geschichte geht auf eine wirkliche Geschichte zurück in San Diego. Ein junger, hochbegabter Junge, der in San Diego studiert hat und als Schauspieler auf einer Universitätsbühne große Erfolge hatte. Und der übrigens auch Kapitän der Basketballmannschaft von San Diego war und auch sehr gut Lyrik schrieb. Und in einer Produktion spielte der den Orestes in der Oresteia und muss auf der Bühne seine Mutter Clytemnestra ermorden. Und ich rede jetzt von dem wirklichen Fall, bei den Proben wurde der immer merkwürdiger und auch immer bedrohlicher, wollte zum Beispiel, dass er ein echtes Schwert haben sollte auf der Bühne, also nicht irgendwie ein Pappmaché-Schwert, sondern ein echtes Schwert. Er hat dann so einen, wie einen französischen Säbel sich besorgt. Und man hat ihn dann aus der Produktion entfernt, weil alle Angst kriegten. Und er hat wohl überlegt, ob er seine Partnerin auf der Bühne vor Publikum ermorden sollte oder nicht. Darauf kam er dann erst später. Er hat sich dann aber umentschieden und hat mit dem Bühnensäbel seine wirkliche Mutter ermordet. Und ein Freund von mir, Herb Golder, der Professor für klassische Sprachen ist, das heißt Altgriechisch, Latein, mit dem ich sehr viel mich unterhalten habe, der dann auch später Regieassistent war in 5 oder 6 Filmen. Und zwar nicht einfach so ein professoraler, ätherischer Mensch, sondern riesengroß, bärenstark, mit schwarzem Gürtel in Karate und verschiedenen Kampfsportarten, mit einer riesen Stimme, wenn da 400 Statisten im Raum sind und die sind alle unaufmerksam und lärmen rum, sage ich, Herb, sag du was. Dann redet er auf einmal und alle hören zu. Das, diese Eigenschaft hat er und das fand ich immer sehr besonders. Und er erzählte mir von dem Fall, weil er die Orestie übersetzt hat vom Altgriechischen ins Englische. Und er hat gesagt, ich arbeite an einem Drehbuch und das muss ein Film werden. Und ein Jahr später fragte ich ihn, was ist mit dem Drehbuch? Ja, er hatte Berge an Materialien über diesen Mordfall. Das heißt, erste Aufzeichnungen von Detektiven, die am Tatort waren, Prozessprotokolle, alles, was man nur kriegen konnte. Und nach 3 oder 4 Jahren war immer noch keine Zeile geschrieben. Und ich sah mir in diesen Stapel hinein und es war so evident, wo die Geschichte war. Er wollte das, Herb Golder wollte das zu sehr professoral in dem Fall mit dem altgriechischen Mythos und altgriechischen Theater verbinden. Und das hat nie zu etwas geführt. Und ich sagte ihm, Herb, weißt du was, wir gehen da auf ein Bauernhaus in Österreich, da setzen wir uns hin und wir verlassen das Haus nicht, bis wir das Drehbuch nicht miteinander geschrieben haben. Und wir saßen dann 5 Tage und haben das Drehbuch geschrieben. Und das ist zur Hälfte mein Drehbuch, zur Hälfte seins. Er ist aber in den Titeln gerechterweise und auch richtigerweise an erster Stelle genannt. Drehbuch Herb Golder. Und dieser Film kam dann auf eine merkwürdige Weise zustande. Das sind Leute, die mit David Lynch gearbeitet haben, die seine Produktion geführt haben, haben dem wohl erzählt, da kommt irgendwas. Und David Lynch, wir schätzen uns beide sehr, hat sich an mich gewandt und hat gesagt, Werner, wenn ich dir irgendwie helfen kann da dabei, dann machen wir doch das irgendwie miteinander. Und ich sagte, ja, wenn du irgendwie deinen Namen mit dazu gibst und Executive oder Creative Producer bist, ja, das mache ich natürlich, sagte er dann. Und er ist in den Titeln. David Lynch kannte allerdings nur das Drehbuch, hat uns beim Drehen völlig in Frieden gelassen und sah dann erst eine fast fertige Schnittfassung. Und heute wird gesagt, ja, David Lynch hat einen großen Einfluss drauf. Ich glaube nicht, dass er einen Einfluss drauf hat. Wir haben nur manchmal Überschneidungen im Lebensgefühl.
Ja, es wird halt gerne dann interpretiert. Man sieht dieses rosarote Haus, diese Idylle von der amerikanischen Vorstadt. Das wird dann natürlich gerne mit Blue Velvet und anderen Filmen von David Lynch, wo auch das Grauen so unvermittelt und unerklärlich reinbricht, dann verglichen. Aber es ist natürlich ihre ganz eigene Art hier in diesem Film drin.
Es stimmt, das Haus haben wir übrigens rosa gefärbt. Das haben uns die Leute erlaubt. Das war nicht einfach nur so da. Und ich hatte aber den Eindruck, da gibt es Überschneidungen mit einem merkwürdigen Gefühl von Schrecken, ein ganz leiser Schrecken, der da ist. Ich wollte einen Horrorfilm machen, in dem praktisch kein Blut zu sehen ist. Ganz kurz, einmal sieht man Blut am Boden, wo die Mutter ermordet ist. Aber ich wollte, dass der Schrecken auf einen herankriecht, ohne dass man weiß, also es kommt niemand mit einer blutigen Axt auf einen eingestürmt, sondern das geht ganz leise und merkwürdig. Der Hauptdarsteller Michael Shannon, den ich für den bedeutendsten und größte Begabung halte, die es auf der Welt derzeit in dieser Altersgruppe gibt, der hat das auch in sich, sowas sehr, sehr Gefährliches, ohne dass man weiß, was ihn gefährlich macht. Er hat zum Beispiel gegen Ende des Films verschenkt er Sachen und hat seinen Basketball und legt ihn ab in einer Astgabel von einem kleinen Baum. Und seine Freundin fragt ihn, was er da macht. Ja, er will seinen Basketball hier lassen, damit irgendein Junge den sich holt, irgendjemand, damit der ein großer Basketballstar eines Tages wird. Und das ist irgendwie unheimlich. Man weiß, dass das geht nicht gut aus. Und am Schluss des Films sieht man minutenlang den, ich glaube, wir zeigen den Schluss, oder?
Nein, wir zeigen die Sequenz mit dem Zwerg.
Ah ja, okay. Aber was ich sagen wollte, am Schluss ist es ganz merkwürdig. Er verschanzt sich nach dem Mord in seinem Haus und hat zwei Geiseln. Die zwei Geiseln, stellt sich aber heraus, sind seine Flamingos, die auf dem Rasen vor dem Haus immer angekettet waren, lebendige Flamingos. Die, als er sich ergibt, scheucht er erst die Flamingos aus dem Haus und sagt dann ganz merkwürdige Sachen. Er sieht Vogelstrauße, ganz viele, die rennen. Und auf einmal sieht man rennende Vogelstrauße. Und ich glaube, dann fragt er ihn, what happened to my basketball? Und was ist mit meinem Basketball passiert? Und dann sieht man im Film den Basketball in dieser Astgabel und dahinter so Stadtautobahnen und Wolkenkratzer. Und man sieht 4 Minuten lang, das ist eine Unendlichkeit im Film, sieht man den Basketball in der Astgabel und da laufen dann die Titel. Ja. Aber was wir
zeigen... Das zeigen wir jetzt nicht. Wir müssen sehen, dass wir kurze Ausschnitte...
Ja. Was wir zeigen ist, ich weiß, was Sie jetzt meinen, das ist eine Geschichte, die ich immer machen wollte, irgendwo in einem Film. Der kleinste Zwerg auf der Welt und der größte Baumstamm, der größte abgesägte Baumriese auf der Welt müssen darin eine Rolle spielen. Und zwar gibt es, das habe ich über Errol Morris herausgefunden, nördlich von San Francisco, Hühnerzüchter, die gigantische Hühner gezüchtet haben, also wirklich Hühner so groß wie Schafe und hochgradig gefährlich. An den größten dieser Hähne hat sich der Besitzer nur herangetraut mit einem Schild, einem Plastikeimer, weil der Hahn sprang immer hoch und hat mit seinen Sporen Löcher in den Plastikeimer geschlagen und er rang ihn dann auf den Boden nieder und dieser riesige Hahn, den wollte ich eigentlich im Film haben, aber der war zu gefährlich. Der hieß Weirdo. Und sein Sohn von Weirdo war sogar noch größer, Ralph. Und Ralph und Weirdo konnte ich nicht haben. Und ich habe dann gesucht nach dem kleinsten Pferd auf der Welt. Das gibt es tatsächlich. Eine Züchtung über Jahrhunderte. Das Pferd ist kleiner als ein Schäferhund. Und der kleinste Zwerg reitet auf diesem Pferd und wird von dem größten Hahn, der größer ist als Pferd und Reiter zusammen, über den riesigsten Baumstamm auf der Welt gejagt. Und ich wollte immer das in einem Film und wusste nicht, was den Film dazu kenne ich nicht. Jetzt musste das aber in dem Film sein und wir haben das.
Ja, Sie sehen jetzt einen Ausschnitt, der beginnt noch mit einer Theaterprobe, also mit dem Ende der Theaterprobe und... Der Film wird in Rückblenden erzählt. Ja. Wir haben die Situation, dass die Hauptfigur sich in dem Haus verschanzt hat, in diesem schönen rosa Haus, und die Polizei davor in Stellung geht und Leute berichten. Ja. Und wenn Sie das wissen, werden Sie den Ausschnitt verstehen.
Und achten Sie auf die Musik, was mir auffiel heute beim ersten Ausschnitt. Da sind auf einmal auf der großen Strandpromenade von Kos stehen ganz viele Leute starr und bewegen sich nicht. Und es gibt immer wieder in dem Film Momente, wo die Leute mitten im Satz erstarren und abwarten, bis in dem Fall, achten Sie auf die Musik auch, die besonders schön ist.